Meine Lieben, ich muss euch vorschwärmen von dem Interview gerade. Ich bin noch erfüllt voll Bildern aus Afrika. Ich habe interviewt hier für meinen Podcast gerade Michi. Michi hat ihr Herz in Afrika verloren bei den Affen. Wollte nach dem Abitur mit 18 einfach nur mal raus, Natur. Und sie hat gedacht, Löwen wäre das richtige Thema. Aber nein, sie ist bei den Affen gelandet. Aber was da alles für Lernerfahrungen schon drin sind und was für Menschen sie da begegnet ist, die genauso brennen für eine Sache. Das ist von der 71-Jährigen, ne? Also alles querbeet auch dabei gewesen. Und insofern kann ich euch nur neugierig machen auf das, was geht, auf das, was das Leben leicht macht, wenn man seinem Herzen folgt. Also das fand ich auch so ein Schlüssel, dass sie sagte, also das, was ich hier freiwillig mache, würde ich in Deutschland nicht für Geld machen. Aber hier weiß sie, wofür das ist. Und es ist zum Teil schwere Arbeit und zum Teil ist es endlos langes Gemüseschnippeln für die Affen und nachts die Affenbabys. Das sind die, mit denen sie dann zu tun hat, weil die großen Paviane natürlich viel zu gefährlich sind, um denen jetzt so hautnah zu begegnen, aber wenn man auf ihre Seiten guckt, da auch, wo ihr die Affen alle so liebevoll in die Arme springen, also da ist so viel Freude, da ist so viel Schönes, da ist so viel Liebe zu der Natur und zu den Tieren drin, also jetzt hat sie ihre eigene Organisation gegründet, also wundervoll, also freut euch auf dieses tolle Interview. Es geht jetzt los. Herzlich willkommen, Michi, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist und bin ganz neugierig, ja, vielleicht erst einmal, wo bist du jetzt? Du sitzt, glaube ich, gerade nicht im Busch irgendwo, sondern magst du dich mal kurz vorstellen?
Genau, ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung und ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika. Aber aufgrund von Corona sitze ich gerade in der Eifel fest. Also das ist im Westen von Deutschland, in der Nähe von der luxemburgischen Grenze. Das ist mein Heimatort und da bin ich jetzt auch gerade eben aufgrund der Pandemie.
Und wie kamst du denn bitte schön auf die Idee? Wie war denn dein Weg? Also ist es ein Kindheitstraum, den du verwirklichst? Oder ist es dir in die Arme gesprungen, dieser Traum, den du jetzt lebst? Und nimm uns da mal mit. Wo fing das an? Und wie war da dein Anfängerleben?
Ich muss halt sagen, begeistert von Tieren und der Natur war ich schon immer. Also ich habe auch unglaublich gern als Kind Tierdokus geguckt oder Leute wie Steve Irwin verfolgt. Das ist ein Mann, der in Australien einen Zoo aufgebaut hat und eine Dokumentation über wilde Tiere immer im Fernsehen gedreht hat. Und das hat mich von klein auf fasziniert. Aber ja, das nimmt man natürlich nicht so ernst bei Kindern. Ne? Die sind ja von viel begeistert.
Gott sei Dank, ja.
Ja, zum Glück. Und mit 18 war es dann einfach so, dass ich nach dem Abi dachte, boah krass, jetzt ist mein Leben vorbei mit 18. Also ja, ich sehe schon, du fasst dich am Kopf. Ich heute auch. Aber es war halt wirklich so, ich dachte, krass, jetzt kommt mein Studium, dann kommt mein Job, vielleicht kriege ich Kinder und heirate. Im besten Fall gehe ich dann mit 65 in Rente und dann, ja, Punkt. Und dann dachte ich, boah, nee, das kann nicht mein Leben sein. Ich muss noch ein Abenteuer erleben, bevor es vorbei ist.
Ist das nicht unglaublich, was wir, ich meine, das ist ja nun mein Thema sozusagen, was wir für Bilder im Kopf haben. Aber ich habe ja auch gedacht, mit 17, da hört der Spaß, als ich 17 war, habe ich geglaubt, mit 35 hört der Spaß im Leben auf.
Und dann ist vorbei. Warst noch ein bisschen optimistischer als ich.
Du hast also schon mit 24 gedacht, das ist das Ende der Fahnenstange. Okay, wunderbar, verzeih.
Und so bin ich dann wirklich darauf gekommen, dass man im Ausland mit Tieren arbeiten kann. Ich habe dann gegoogelt, Afrika Arbeit, Afrika Work and Travel, weil Afrika hat mich wirklich super fasziniert von klein auf. Und ja, so bin ich auf Freiwilligenarbeit mit Tieren in Südafrika gestoßen und habe dann gedacht, oh, soll ich das machen? Und hatte natürlich total die Angst, aber gleichzeitig war ja auch so ein Nervenkitzel dann dahinter, dass man gedacht hat, das muss ich mal ausprobieren.
Darf ich noch mal kurz nachhaken? Du hast Job and Travel gemacht, ne?
Freiwilligenarbeit. Also ich habe ganz viel gegoogelt. Ja. Aber so Work and Travel gibt es gar nicht in afrikanischen Ländern so viel.
Ist in Australien habe ich das innerlich verbunden. Ah, okay, deswegen wollte ich da noch mal fragen. Also da gibt es eine Organisation
Es gibt verschiedene Organisationen, die halt Hilfe von Freiwilligenhelfern benötigen. Und es gibt deutsche Organisationen, die Freiwilligenhelfer vermitteln. Und
ja, ich habe
eine Organisation
gefunden. Danke. Nur falls das jemand nachmachen will. Ne? Also deswegen wollte ich das nochmal etwas genauer hier beleuchten. Und das kann ich auch gerne unten in die Shownotes packen.
Genau, und dann habe ich eine Organisation gefunden, die mich, ich wollte eigentlich mit Löwen arbeiten. Also ich war dann immer vom König Afrikas super begeistert.
Ja.
Und es war dann so, dass ich tatsächlich in eine Löwenfarm gekommen bin und dachte halt schon, ja, mein Traum wird wahr. Und tatsächlich bin ich erstmal in einem absoluten Albtraum gelandet.
Oh,
und so
wieso? Was war daran denn albtraummäßig?
Leider hat sich einfach herausgestellt, dass Südafrika oder in vielen afrikanischen Ländern Tierschutz in Anführungszeichen nicht gleich Tierschutz ist. Das heißt, ich bin in ein Projekt vermittelt worden, was die Tiere nicht aufzieht und auswildert oder schützt, sondern was die Tiere züchtet und an die Jagd verkauft oder an Zoos verkauft oder an Zirkus verkauft oder für wen auch immer, der das meiste für diese Tiere bezahlt. Und ich weiß noch, ich war da 18 am anderen Ende der Welt alleine in einem Projekt, hatte irgendwie, ich weiß noch, ich saß dann damals da und hat dann zu einer Freundin gesagt, entweder ich kaufe mir ein Auto oder ich fliege nach Afrika, was soll ich machen? Und hatte wirklich mein ganzes gespartes Geld dafür investiert, saß da in einem Projekt und dachte,
kann ich,
ich wäre in der Hölle gelandet. Also wirklich so, dann habe ich mir gedacht, dann will ich ein Abenteuer erleben, da wäre ich doch besser daheim geblieben, hätte studiert und wäre mit 65 in Rente und hätte alles so normal gemacht. Aber irgendwie war in mir damals eine Stimme, die gesagt hat, boah, Michi, du kannst das jetzt nicht so abhaken und zurückgehen, da kommt noch was.
Und konntest du dich nicht an diese Organisation wenden und sagen, hey, stopp. Also erstmal frage ich mich gerade hier an meinem Schreibtisch, wieso wird sowas überhaupt unterstützt? Ja, also wieso ist das unterstützenswert? Und haben die dir da helfen können? Wie bist du dann da rausgekommen?
Es war halt so, dass ich die angeschrieben habe und gesagt habe, hey Leute, ich arbeite hier mit Löwen, die im Garten leben und verkauft werden. Das Problem war, dass die Organisation das Projekt nicht geprüft hatte. Die waren halt nie da gewesen und wussten gar nicht, was vor Ort abläuft. Und die haben mich dann umgesiedelt in ein anderes Projekt. Tatsächlich war das Gleiche in Grün. Also ich kam dann in ein anderes Löwenprojekt noch und nach 2 Wochen war halt meine Zeit da vorbei. Und so bin ich dann eher über den Umwegen bei den Affen gelandet, weil nach 2 Löwenprojekten habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht nochmal mit Löwen. Ich habe da jetzt so viel gesehen, was mir irgendwie, irgendwie so mein Weltbild zerstört hat und auch mein Herz gebrochen hat, dass ich halt bei Affen gelandet bin. Und zum Glück habe ich da einfach, Gott sei Dank, viel, viel bessere Erfahrungen gemacht, auch wenn wirklich aller Anfang, glaube ich, immer schwer ist.
Ja, aber eigentlich hast du da ja etwas aufgedeckt, wo man heute sagt, das darf nicht sein. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da noch Energie reinsteckst und sagst, also sowas darf eigentlich so nicht laufen. Oder ob du sagst, nein, ich habe meine Liebe gefunden jetzt bei den Affen. Ne? Also das baue ich aus und so. Also du bist dann in Afrika schon nochmal dann in einem Affenprojekt gelandet, von der gleichen Organisation.
Genau, die Organisation hat dann, habe ich gesagt, ich will nichts mehr mit Löwen machen und bin dann zu den Affen gekommen und habe da ja dann meine kleine große Liebe kennengelernt.
Oh, wie schön, ja. Gott sei Dank.
Denn ich habe dann damals, bin ich da angekommen und ich weiß noch, ich bin mit so einem Buschflugzeug auf so einer Piste gelandet, wirklich so eine, wie so eine, dass die geteert war, war halt alles. Und ich weiß noch, ich habe da gesessen und habe gedacht, entweder wir stürzen gerade langsam ab oder wir landen wirklich. Aber es war auch kein Flughafengebäude oder so da. Ist mal ausgestiegen, hat den Koffer dann aus dem Frachtraum geholt und ist los. Und dann bin ich in dieses Affenprojekt gekommen und das war wirklich super abgelegen. Also so im Busch, man ist so von der Straße in so eine Schotterpiste abgebogen und hat vor Ort wirklich nur in Lehmhütten gelebt. Wir hatten keine Fenster, Außenduschen, Außentoiletten. Und ich kam da an, ich hatte erstmal den Kulturschock meines Lebens. Ne? Man ist ja als westliches Kind oder als europäisches Kind, da hat ja fast jeder schon eigentlich sein eigenes Zimmer. Und
das ist richtig.
hat so viel Technologie, kriegt so viel von den Eltern geschenkt und auch gegeben, was man alles gar nicht wertschätzt. Und wenn man dann da mit seinem Koffer ankommt, mit 10 Menschen in einer Hütte lebt, du den Koffer unter das Bett schieben musst und draußen auf Klo gehst und duschst und froh sein kannst, wenn die Klospülung funktioniert, dann weiß man auf einmal die Dinge, die man wirklich hier hat, ganz anders zu schätzen.
Und ja, es ist tatsächlich auf dem Gebiet sozusagen rückwärts geschaut ein Glücklichmacher, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also eigentlich müsste das ein Pflichtprogramm für uns alle werden, weil wir so viel so selbstverständlich nehmen, ne? Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Lernerfahrung, aber ich glaube, das ganze Leben besteht aus Lernerfahrungen. Ne? Also da und dass Dankbarkeit etwas ist, was uns unglaublich glücklich macht. Ne? Ja. Und das waren alles diese 10, die dort waren. Waren das alles Menschen wie du, die sagten, wir wollen hier jetzt freiwillig mal ein Jahr oder so uns gönnen und vielleicht auch reinbringen in ein Herzensprojekt? Oder waren das auch Leute aus Afrika, die dort leben? Oder mit wem hast du da zusammengelebt?
Gearbeitet vor Ort haben wir tatsächlich mit sowohl Afrikanern, also das heißt Leute, die da fest arbeiten, als auch freiwilligen Helfern. Also es ist eine Mischung aus Leuten, die wirklich aus England, Holland, Deutschland, den USA, Spanien, also schon halt eher westliche Länder kommen, die halt auch das Geld haben, da runter zu fliegen und in ihrer Freizeit halt da zu arbeiten. Aber auch mit den afrikanischen Arbeitern haben wir einfach zusammengearbeitet vor Ort und ja, so das Projekt am Laufen gehalten.
Also ich glaube, die Mischung ist zauberhaft. Also einmal die Menschen, die genauso brennen wie du, die genauso auf der Suche sind, was macht es aus in meinem Leben? Ich denke mal, es waren alles junge Menschen, die so unterwegs waren wie du aus den unterschiedlichen Ländern.
Oder hast du auch gar nicht mal.
Nein?
Oh, nein.
Ach, wie spannend. Ja, wie schön.
Das ist ganz lustig. Genau in diesem Projekt ist mir die älteste Freiwilligenhelferin begegnet, die ich je getroffen habe. Und sie war 71.
Halleluja. Wie toll ist das denn wohl wieder? Ja.
Und die hat mir dann auch so ein bisschen, ich weiß noch, ich hatte dann damals mit ihr auch darüber gesprochen, also man unterhält sich ja, man ist ja wirklich nur in diesem Camp, hat dann mit ihr gesprochen, warum ich nach Südafrika bin. Und dann hat sie gesagt, oh, früher habe ich auch so gedacht. Und sie hat dann erzählt, dass ihr Mann vor 6 Jahren verstorben ist und sie dann erst in so ein Loch gefallen ist. Und dann mit 66 hat sie sich gesagt, also ich kann jetzt die nächsten 10 Jahre trauern oder ich mache was draus.
Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Also das ist ja das Signal überhaupt, was wir geben können. Und wundervoll. Mhm.
Total, also eine super, sie erinnert mich tatsächlich dann auch immer wieder an dich. Sie kam halt aus Australien und ja, irgendwie so eine Frau, die halt gezeigt hat mir auch, okay, irgendwie ist nichts unmöglich.
Ja, das ist so toll. Wie schön, dass du das in so jungen Jahren schon so erfahren konntest, ne? Erleben konntest. Ja, also nicht nur irgendwo eine Person, sage ich jetzt mal, im Internet oder so, sondern dass du die live und vor Ort gesehen hast und gesagt, was bringt die alles ein, ne? An Lebenserfahrung und so etwas. Ne? Also das ergänzt sich eben alles. Alles ist kostbar. Wie schön, wie toll. Ach ja, also so eine ganze bunte Altersmischung. Gut, dass ich da gerade nachgefragt habe. Also das ist ja...
Nee, es ist auf jeden Fall so. Also es ist viel breit gefächerter, als man denkt. Das Schöne ist halt wirklich, dass alle Menschen dann vor Ort sehr weltoffen sind. Ne? Also so egal, wie alt oder wie jung die Menschen sind, es sind alles ganz offene, ganz herzliche Menschen in der Gruppe, mit der man dann zusammenarbeitet. Und auf dieser ersten Reise sind mir einfach so viele, ich sage ja immer Engel oder Wegbegleiter begegnet, die mir einfach ganz viel fürs Leben mitgegeben haben. Eine war zum Beispiel jetzt die Frau Elaine, hieß sie, die mir da begegnet ist aus Australien. Aber halt auch, wie ich schon mal gesagt habe, meine kleine, große Liebe Barney, der ja den Grundstein, sage ich mal, für das gesamte Leben jetzt gelegt hat, was sich um die Affen dreht.
Unglaublich, wie toll. Und die Afrikaner, die du da getroffen hast, also einmal könnte man jetzt sagen, das ist eine Arbeit für die sie Geld bekommen. Oder sind das eigentlich auch alles Menschen, die genauso brennen wie du und gerade nur vor Ort waren und das dann eben da machen?
Nee, das sind schon ihre Jobs. Also Ich glaube auch, alle sind nicht immer so froh. Also manche von denen mögen die Affen auch gerne, andere sind da nicht so passioniert mit den Tieren, muss man halt sagen.
Ja.
Es ist für die halt tatsächlich einfach ein Job, weil die Arbeit, die wir vor Ort machen, also wir putzen Gehege, wir schneiden Kilo- und tonnenweise gefühlt Essen,
ja,
wir bauen Gehege, wir ernten Felder. Also es ist wirklich die einfachste Arbeit und all das bei 40 Grad. Ich habe irgendwann mal gesagt, also hier in Deutschland würde ich das nicht für Geld machen und vor Ort habe ich aber diesen Sinn dahinter, weil ich sehe, es ist für die Tiere, die ich liebe.
Ist das nicht?
Und dann macht man das einfach.
Ist das nicht eine spannende Sache?
Ja.
Also wenn das Herz dabei ist, dann ist das alles nicht mehr schwer. Ne?
Ja,
also das ist so eine Kernaussage, glaube ich, eben auch, wie wichtig es ist, das Herzthema zu finden, damit es eben die Leichtigkeit hat. Sonst wird Leben schwer. Sonst
ja.
wird Leben schwer. Aber wieso kommen die Affen da überhaupt hin? Wie werden die gefunden? Das sind ja, wenn ich da auf deinen Fotos unterwegs bin, alles irgendwie Babyaffen. Und oder sind die verunfallt? Ist das auch eine Krankenstation? Magst du da uns noch mal so ein bisschen erzählen?
Klar, also wir haben tatsächlich nicht nur Babyaffen, aber wir sind nur mit den kleinsten Affen direkt im Kontakt. Dadurch, dass ich in der Station, wo ich am häufigsten oder die Tierart oder die Primatenart, mit der ich am häufigsten arbeite, sind Paviane.
Ja.
Und ein erwachsener Pavian, den lässt man besser mal in Ruhe.
Das glaube ich gerne, das glaube ich gerne.
Deswegen
arbeite ich da. Wieso ist
genau,
der da?
Deswegen arbeite ich nur mit Jungtieren und die Tiere, die zu uns kommen, sind entweder Unfalltiere, das heißt, es sind ganz normale Autounfälle, wie halt bei uns in Deutschland mit Rehen.
Ja.
Dadurch, dass immer mehr Straßen einfach durch Lebensräume von Tieren führen, ist es einfach so, dass mehr Unfälle passieren. Illegale Haustierhaltung ist leider ein Faktor, das heißt, dass die Tiere aus der Wildnis geraubt werden, die Mamas getötet und die Kleinen auf dem illegalen Markt verkauft. Allerdings ist es halt so, dass Affen nie stubenrein werden und sehr, sehr, also sie sehen süß aus und die sind auch süß, aber man kann sie nicht erziehen. Die sind unfassbar eigen, was ich ja so super finde, ne? Die
genau,
lassen sich nicht verbiegen.
Genau, das die Affen, da schreibst du ja unten und ja, toll.
Aber, und es ist auch so, die machen überall hin und wenn die eine Windel anhaben, das sind einfach überhaupt keine Haustiere. Das heißt, wir kriegen dann häufig auch von Farmern oder von reicheren Leuten, die Haustiere gebracht, wo sie dann erkennen, es ist kein Haustier mehr. Oder aus Razzien, wo die Tiere halt rausgeholt werden. Was es dann noch gibt, sind schlechte Haltungsbedingungen, Tourismus. Also es gibt eine ganze Palette. Und was mittlerweile auch öfter anfällt, ist in und um Kapstadt rum. Es ist einfach so, dass auch früher sehr viele Paviane gewohnt haben. Und die werden jetzt mehr und mehr aus ihrem Lebensraum vertrieben. Und dann beschließt die Stadt zum Beispiel eine gesamte Truppe, zu sedieren und irgendwo in ein Reservat zu bringen, dass wir uns darum kümmern, dass die woanders wieder ausgewildert werden. Und
wunderbar, okay.
Es ist Gott sei Dank jetzt so, dass die Lösung so gemacht ist. Früher haben sie die Truppen einfach erschossen nach und nach.
Mein Gott.
Wir sind jetzt froh, dass zumindest da, wenn die Tierschutzstationen ihren Einsatz zeigen, die Tiere auch sediert werden dürfen und eben in unseren Ausbildungsprozess integriert werden können.
Wie viele Affen sind dann da in dieser Station ungefähr?
Das variiert. Also wir haben jetzt gerade ausgewildert eine größere Gruppe. Vorher waren wir, glaube ich, 300.
Oh,
es sind einige.
Ja.
Dadurch, dass wir in den Stationen halt häufig, also in Südafrika hat man immer Paviane und Meerkatzen häufig, weil das sind die beiden vorherrschenden Primatenarten dort, die auch am meisten betroffen sind von diesen Fällen. Und das sind dann schon einige und es ist dann auch schon einiges an Arbeit, wenn man 300 Affen füttern, verpflegen und umsorgen darf.
Ja, das sicherlich von mehr als 10 Menschen. Ne? Also die 10 waren jetzt diese Freiwilligen, glaube ich, gerade,
genau.
Ja, mit denen du zusammen warst. Ne?
Und dann noch so 10 Arbeiter, aber es ist...
Ja, aber wie wohltuend für mich zu wissen, dass da eben auch so viel Bewegung drin ist, dass da so viel entsteht und so viel Gutes gemacht wird. Also ich finde es immer so schlimm, wenn man so von den Negativseiten dieser Welt sieht und dann aber auch auf Menschen zu stoßen, die Arbeit machen, die sie sonst für Geld nicht machen würden. Darf ich das Beispiel nochmal benutzen, weil ich das so typisch finde. Wenn Leben sich schwer anfühlt, dann ist es meistens nicht der richtige Weg. Also sage ich jetzt mal so ein bisschen aus der Ferne. Wenn es die Leichtigkeit hat, dann sind es Herzensthemen, dann macht man alles Mögliche, spielt die Zeit keine Rolle und ob dreckig, ob schwer, ob Muskelkraft oder wie auch immer, oder dass man auch manchmal vielleicht ein bisschen Angst überwinden muss, weil man in der Dunkelheit was macht, wie auch immer. Also es geht alles, wenn das Herz dabei ist. Das finde ich also eine ganz wichtige Aussage. Wie lange waren denn die anderen da? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du da warst. Das interessiert mich natürlich auch. Aber wenn man dahin möchte, wie lange sollte man mindestens da sein?
Man kann tatsächlich so ab 2 Wochen mithelfen.
Ja.
Es wird halt mittlerweile versucht, zugänglich zu machen für Leute, die auch nur kurzzeitig helfen sollen. Man muss sich halt einfach bewusst sein, dass man dann wirklich vor Ort die einfachsten Aufgaben erledigt, weil man in 2 Wochen auch nicht so tief in die Arbeit mit den Tieren eingearbeitet werden kann. Man kann aber, also es gibt Leute, die bleiben da 3 Monate, 1 Jahr, je nachdem. Die Beweggründe spielen immer eine große Rolle. Also ich habe schon sehr viele Frauen getroffen, die da einfach mal 1 Jahr nach ihrer Trennung von zum Beispiel ihrem Partner waren oder gesagt haben, ich muss aus dem Job raus. Oder Leute nach dem Abi, die vielleicht 8 Wochen da waren. Also zeitlich kommt das immer darauf an, ob man ein Visum bekommt und wie viel Zeit und auch Geld man halt selbst zur Verfügung hat.
Bekommt man Kost und Logis frei dort eigentlich dann vor Ort?
Nein.
Man zahlt dafür auch?
Genau, man kommt für sein Essen und seine Unterkunft auf, einfach weil die Stationen halt ehrenamtlich sind. Die werden nicht unterstützt, die haben keine Einnahmen. Und
die leben von Spenden oder wie machen die das?
Spenden und halt dadurch, dass die Helfer, die vor Ort sind, eine Pauschale zahlen, muss man halt einfach ehrlich sein. Die Pauschale ist für das eigene Essen und die eigene Unterkunft, aber ein Teil davon wird auch für das Essen von den Tieren und die Instandhaltung der Farm genutzt. Und wenn man vor Ort ist und sieht, wie viel die Affen und die Tiere brauchen, dann hat man dazu eine andere Einstellung. Zuerst dachte ich immer, boah, krass, ich soll dafür noch zahlen. Und heute bin ich ganz glücklich und dankbar und sehe das auch anders, dass ich die Leute einfach auf allen Ebenen unterstützen darf. Und
wundervoll. Magst du mal eine Summe nennen oder sagst du, das ist hier nicht passend, also gerne dann auch nicht? Was man zahlt im Monat zum Beispiel oder zahlt man auch eine Einstandsgebühr oder so etwas? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja ganz viele neugierig werden und sagen, boah, das möchte ich auch mal, Affenaufzuchtstation oder Rettungsstation oder wie wir sie nennen, da mal mitmachen. Was ist alles nötig, um das machen zu dürfen?
Die Kosten variieren ein bisschen. Also es kommt nochmal drauf an, wie man vor Ort lebt. Wenn man wirklich in so einer Buschhütte lebt und man hat halt sehr einfaches Leben, sage ich mal, dann kommt so mit 250 bis 300 Euro die Woche hin.
Ja.
Das heißt, man wird voll verpflegt, man kriegt 3-mal am Tag Essen, Trinken, Unterkunft und alles gestellt. Wenn man natürlich wirklich, also es gibt tatsächlich auch Stationen, die bieten auch für Ältere oder für Paare, die zum Beispiel lieber zu zweit nur schlafen, ein bisschen höherwertige Zimmer an, dann wird das auch teurer. Aber man sollte so mit 300 oder 400 Euro in der Woche rechnen.
Okay, wunderbar. Also ich werde den Link da unten nochmal, habe ich gerade schon erwähnt, also in die Shownotes packen, weil ich absolut sicher bin, da draußen gibt es viele, die sagen, wow, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren und schauen. So, also ich denke, man sollte für sich auch eine Eingewöhnungszeit einplanen. Ist das richtig?
Ja, also die ersten 2 Tage, ich habe damals selbst, der erste Tag, sogar bei den Affen war bei mir schrecklich. Da wurde ich von einem Affen gebissen. Ich war das erste Mal im Affengehege, wurde direkt ins Ohr gebissen, kam da raus. Es hat geblutet wie Seuche. Ich dachte mir nur so, nee, also ich fliege sofort heim. Ne? Mein Glück war, dass nur einmal am Tag ein Flugzeug in dieses Hinterland geflogen ist und ich an dem Tag keinen Flug zurückbekommen habe. Das heißt, man braucht wirklich, man muss sich ein paar Tage Eingewöhnung geben. Aber wenn man dann in Kontakt mit den Tieren kommt und wenn man dann einfach sieht, was man bewirken
kann. Ja, genau. Und da möchte ich natürlich jetzt die Geschichte, jetzt fängt sie ja eigentlich erst an. Deine Liebe, das andere war ja eigentlich nur so das Organisatorische. Jetzt kommt das Herz, was da alles passiert ist. Also, du hast gemerkt, dass du mit denen korrespondieren kannst, sage ich mal. Dass du dass die eine Sprache haben, Körpersprache, und du eine Körpersprache oder wie auch immer. Mach du mal. Also ich bin nur neugierig, was da alles Schönes entsteht.
Es ist so meine absolute Liebesgeschichte. Es war mein erster Morgen. Also es war dann, nachdem ich kam an, wurde von einem kleinen Affen gebissen und dachte mir nur so, nee, morgen fliege ich nach Hause. Und es war dann mein erster richtiger Arbeitsmorgen in der Station. Wir sind dann hochgelaufen und wir hatten damals 2 Nachtbabys. Das sind Babys, die noch rund um die Uhr betreut werden müssen, weil sie halt so jung sind, dass sie halt auch noch nachts gefüttert werden müssen.
Ja.
Und eines dieser Nachtbabys war Barney. Und es war mein erster Morgen. Barney kam aus seiner Nachtbox raus und er war wirklich ultra klein. Also irgendwie hat so auf die Hand gepasst.
Oh.
Und ganz schwarz. Und kam da quietschend aus dieser Box und war am Schreien. Und ich stand eigentlich abseits, weil ich hatte schon abgeschlossen innerlich. Ich dachte mir nur so, nee, ich habe es jetzt probiert. Ich war in 3 Stationen, die waren alle grausam. Ich fliege jetzt heim. Und Barney hat aber gedacht, nee, nee, also die lasse ich nicht mehr gehen. Und er hat sich dann damals angeguckt. Und so ganz große schwarze Augen hatte er. Und dann ist er mir in die Arme gesprungen. Und ich dachte zuerst, oh je, ne, nee, danke. Ich kann nicht mehr. Und er hat aber nicht losgelassen und sich immer wieder festgekrallt und halt nicht aufgehört zu jammern. Und irgendwann sagte die Helferin, die mich eigentlich einarbeiten sollte an dem Morgen, weißt du was, dann geh doch raus und fütter ihn einfach. Ne? Dann nimm mir doch mal ein Herz und mach's jetzt. Weil ich hatte mich so schon abgeschottet, dass ich das eigentlich nicht mehr wahrgenommen habe, was da gerade passiert. Und in dem Moment, als ich dann auch ruhig wurde und gesagt habe, ja, okay, ich mach das, ich schaff das, ich nehme mir jetzt ein Herz und mach meins auch wieder auf, weiß ich noch, bin ich raus mit Barney gegangen, habe ich ihn zum ersten Mal gefüttert und dann lag er so in meinem Arm und aus diesem kleinen Schreihals wurde dieser kleine friedliche Engel und
oh, wie schön.
Er ist in meinem Arm eingeschlafen und man muss einfach wissen, ich kriege dieses Bild halt nie wieder aus meinem Kopf.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Halleluja.
Kann ich Affen oder Paviane haben herzförmige Nasenlöcher. Das sieht man halt nur, wenn die im Arm liegen und die Nase nach oben schaut, weil man dann die Form der Nasenlöcher erkennt. Und dann lag einfach dieser kleine schwarze Affe in meinem Arm, hat ganz friedlich geschlafen, die Augen sind zugefallen und dann so einfach nur noch diese herzförmigen Nasenlöcher, die immer größer und kleiner wurden. Und da war ich verliebt, da war es, keine Ahnung, war es vorbei.
Also, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, wie schön.
Genau.
Wunderbar, wunderbar. Und jetzt, ja, ist der Tag, ist jeder Tag anders vor Ort oder wird es dann, ja, einen Rhythmus wird es sicherlich ergeben, aber ich sag mal, Affenbabys sind vielleicht den Menschenbabys schon sehr ähnlich. Also da ist ja noch nicht viel mit Rhythmus, sondern die geben den Rhythmus vor und man hat da zu springen.
Es ist tatsächlich so, dass man halt, man kann es sich vorstellen wie eine Mama, die Neugeborenes hat und Vollzeit arbeitet. Also ja. wenn ich vor Ort dann zum Beispiel, ich habe dann Barney und Barney ist zu niemandem mehr gegangen, der hat nur noch an mir gehangen. Ich hatte den irgendwann mit unter der Dusche, weil es nicht mehr anders ging. Und du hast dann halt wirklich den Affen bei dir. Also hast dann so eine kleine Trage oder irgendwann halten die sich auch fest oder je nachdem, was du machst, schlafen die auf deinem Rücken. Du hast sie halt rund um die Uhr bei dir, versuchst die halt schon an Rhythmus zu gewöhnen. Das heißt, du bietest den immer zur gleichen Zeit das Fläschchen an.
Das aber heißt, wenn du Tag und Nacht das Baby dabei hast, hat das Baby dann mit den 10 anderen oder insgesamt 10, weiß ich nicht mehr, geschlafen oder bist du dann in so eine Nachtstation umgewechselt und hast da geschlafen?
Nee, ich habe das mit in mein Räumchen geholt, in die Nachtbox, wo die 10 anderen Helfer auch schlafen und wenn der Kleine dann nachts schreit, dann sind alle wach.
Aber es könnte ja auch sein, dass jeder jetzt so ein Affenbaby da irgendwie mit in seinem Bett hat.
Wir haben die auch nicht mit im Bett, wir haben die in der Box nachts.
Okay.
Und legen halt nur ein T-Shirt maximal mit rein. Oder wir lassen die uns auf uns einschlafen und legen die wieder in die Box. Das hat einfach den Grund, dass sie dann ein bisschen schneller mit anderen Babys auch schlafen können. Also wir versuchen die so gut es geht und so intensiv wie möglich zu betreuen, ohne sie zu sehr an uns
den Menschen, ne,
zu gewöhnen. Und deswegen versuchen wir halt von vornherein, dass die nachts lernen, allein zu schlafen, damit die halt relativ früh auch mit anderen Affenbabys dann in so einem betreuten Nachtgehege schlafen können.
Ja, unglaublich, unglaublich schön. Dann kommt ja irgendwann der Tag, wo sie groß genug ist, dass ihr sie auswildert, wie du das ja vorhin auch schon angekündigt hast. Da überwiegt sicherlich die Freude, oh, jetzt hat er die Freiheit und jetzt ist er stark genug. Aber ich unterstelle jetzt mal, da gibt es auch so ein Herz, was denkt, oh Gott, hoffentlich sind die alle lieb zu ihm und hoffentlich passiert ihm da nichts Böses oder so ähnlich. Ja. Wie ist es dir da gegangen?
Tatsächlich ist es so, dass eine Pavian-Ausbilderung von Babyalter bis Ausbilderung 5 Jahre dauert, weil die erst dann geschlechtsreif sind. Aber tatsächlich wurde Barney dieses Jahr ausgebildet. Also Barney war jetzt in der Ausbilderung, die im Sommer war. Und ich bin jetzt extra Anfang des Jahres zurück nach Südafrika geflogen, um dabei zu sein.
Ja.
Aber Corona.
Ja.
Ich musste halt leider dann zurückkommen, weil mein Visum ausgelaufen ist. Und Südafrika hat keine Visumsverlängerung in der Zeit von Corona gemacht. Das heißt, ich musste ein Rückholprogramm nehmen. Und jetzt ist der kleine Mann frei. Aber natürlich, also ich weiß noch, ich habe die Ausbildung ja mit vorbereitet. Man sitzt immer da und man weiß nicht, was man machen soll. So 2 Minuten sitzt man da und weint, weil man irgendwie denkt, oh, das ist so emotional. Dann kickelt man, weil man sich so freut, dass es jetzt endlich soweit ist.
Ja.
Und dann sitzt man da und denkt sich, oh scheiße, ich sehe ihn nie wieder. Also es ist ein Gefühlschaos.
Aber ja.
Man weiß einfach, ja, dass sie frei sein müssen.
Bilder von anderen, die das eben auch ja schon erlebt haben oder so, wo die Affen das ja zum Teil spüren und sich nochmal verabschieden und sich da nochmal umdrehen und bevor sie dann da in den Busch und Wald weggehen oder so. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die von der anderen Seite nichts mitkriegen, ne? Die
wissen das stimmt. Schon. Also es ist schon emotional. Wir versuchen halt, sie ab 2 Jahren zu entwöhnen. Aber was ein Affe nicht vergisst, ist dein Geruch. Also es ist auch so bei allen anderen Jungtieren, die ich aufgezogen habe, wenn ich nach einem Jahr oder so wiederkomme und die sind ja wirklich dann Baby.
Ja.
Das heißt, das, woran sich die Kleinen erinnern, ist immer mein Geruch. Wenn ich nach einem Jahr wiederkomme, schauen die mich manchmal so skeptisch an, so nach dem Motto, bist du es nicht? Und dann kommen sie und wenn sie an einem riechen, dann nehmen sie einen in den Arm. Aber der Geruch ist das, was sich halt wirklich für die super einprägt.
Ja, ja. Was hast du alles von denen gelernt?
Oh Gott, eine ganze Menge. Tatsächlich ist eine Sache, die ich von meinen Affen wieder gelernt habe, einfach mein Lebensmut zu finden, wie ich halt schon am Anfang gesagt habe. Es ist, dass ich so ein bisschen nicht hoffnungslos war, aber ich war auch nicht so optimistisch dem Leben gegenüber und dachte halt einfach 0815 ist okay, das macht jeder. Und ich habe in Südafrika irgendwie diesen wilden Anteil in mir wieder entdeckt, meinen Lebensmut und auch alle meine Träume. Ich weiß noch, als Kind wurde mir immer gesagt, Michi, du träumst zu viel. Heute weiß ich halt einfach, dass das meine absolute Stärke ist. Natürlich. Und dieser Lebensmut, den will ich denen halt einfach zurückgeben, weil das jetzt mein ganzes Leben prägt und mich zu all meinen verrückten Ideen motiviert und antreibt und mir halt auch immer sagt, ich kann alles probieren und wenn es der falsche Weg war, dann gehe ich halt nochmal in die andere Richtung. Also die Angst ist weg, der Lebensmut ist da und irgendwie auch die Freude und die Neugier, Dinge auszuprobieren.
Und das trägt, das ist das, was wir brauchen. Das sagt die Hirnforschung sogar, ne?
Ja.
Also ich habe jetzt noch so ein Zwischending, ne? Also irgendwann bist du zurückgekommen? Also wie lange war da dein erster Aufenthalt, der mit 2-mal Löwen falsch und dann Affen richtig und dann vielleicht nach einem Tag doch nach Hause?
Ja, ich sollte dann noch 2 Wochen in der Affenstation bleiben und bin dann auch nach Kapstadt, ich habe dann noch 3 Tage Kapstadt am Ende als Abschlussurlaub gemacht, so ich wollte ja noch was sehen. Und in Kapstadt, als ich Barney dann zurückgelassen hatte, in Anführungszeichen, hatte ich den Liebeskummer meines Lebens. Also es war ganz, ganz dramatisch. Also ich glaube, ich habe noch für niemanden so schlimm geweint. Und am Tag meiner Abreise in Kapstadt habe ich dann halt am Check-in-Schalter spontan entschieden, nicht heimzufliegen. Also
ach was?
Ich hätte.
Du hast den Flug zu Hause lassen?
Ja. Ich weiß noch, ich stand heulend in dieser Schlange am Check-in-Schalter und ich wusste halt, wenn ich jetzt zurückgehe, ich werde nicht wiederkommen. Also ich war mir sicher, wenn ich jetzt zurückgehe, dann werde ich das Leben so leben, wie ich es mir bisher vorgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, nach dem, was ich hier erlebt habe und nach dem Menschen, den ich hier in mir entdeckt habe, kann ich mir das selbst nicht antun. Und ich weiß noch, ich stand aber am Check-in-Schalter und da ist mir halt wieder so einer dieser Engel begegnet, weil ich habe geheult und tatsächlich noch meinen Reisepass und mein Gepäck schon auf dieses Gepäckbank gelegt. Und dann sagte der Flughafenmitarbeiter, hat mich dann gefragt, ob es für die Liebe sei. Und dann sind mir so die Tränen das Gesicht runtergelaufen. Ich konnte nichts sagen. Ich habe einfach nur genickt. Und er hat dann damals auf Englisch gesagt, follow your heart, also folge deinem Herzen.
Herzen. Oh, wie wunderbar, ja.
Und ich habe dann einfach meinen Koffer geholt und meinen Reisepass, habe mich umgedreht und bin gegangen, ohne über irgendwelche Konsequenzen damals nachzudenken, denn ich musste dann tatsächlich, ich glaube, es waren 600-800 Kilometer zu Bani zurücktrampen, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich da hinkommen sollte. Ich hatte kein Geld mehr für diesen Inlandsflug, der halt einfach sehr teuer war. Bin dann damals zurück zu Bali getrampt und geblieben, bis mein Visum ausgelaufen sind. Also nochmal 3 Monate. Und als mein Visum dann ausgelaufen war, musste ich zurückkommen. Erstmal.
Okay. Mal eine Frage zu deinen Eltern. Wie haben die dich da begleitet oder auch hinziehen lassen? Haben die gesagt, oh Mädchen, muss das sein? Haben die gesagt, das Beste, was du tun kannst?
Meine Eltern sind so Pauschalreiseurlauber für England und Spanien. Als ich schon gesagt habe, ich will nach Afrika gehen, ich glaube, meine Mama hat keine einzige Nacht in diesen 6 Wochen geschlafen.
Oh mein Gott.
Und hat halt einfach eine Vorstellung davon, dass das alles super gefährlich ist und dass ich vermutlich von 100 Schlangen gebissen werde und mit AIDS zurückkomme. Also wirklich die absolute Horrorvorstellung hatte meine Mama. Und ich glaube, ich habe ihr so das Mama-Herz in dem Moment tatsächlich damit erstmal gebrochen. Das hat sie mir auch genauso kommuniziert, dass sie hat gesagt, Michi, ich habe jetzt 6 Wochen lang gebetet, dass du dein Schicksal nicht rausforderst. Jetzt kannst du nicht da bleiben. Und also es war ganz, ganz schwierig für meine Eltern, mit dieser Entscheidung klarzukommen.
Aber ich glaube, sie können auch unglaublich viel daraus lernen, oder?
Genau. Aber
du hast mich freigesetzt letztendlich.
Ja, also es war halt auch wichtig, dadurch, dass ich in dem Moment gesagt habe, Mama und Papa, ich habe euch lieb. Aber ich lebe nach meinen Entscheidungen, nach meinen Erwartungen und wir haben einfach ein ganz unterschiedliches Lebensmodell. Hat das auch so viel aufgelöst zwischen uns, auch einfach Bänder durchgeschnitten, die jetzt einfach schon mal längst überfällig war, die zu kappen. Und das war schwierig und das war für uns auch ein langer Prozess, bis meine Eltern das auch irgendwie akzeptieren konnten. Aber die sind da wie ich reingewachsen. Also ich hatte mich ja von einem auf dem anderen Tag irgendwie neu kennengelernt und ich musste meinen Eltern die Zeit geben, dieses neue Mädchen, dieses zurückgewonnene Mädchen auch erst kennenzulernen. Ja. Und
aber wenn Zeit. Einer verändert in dieser Konstellation, ne, dann sind neue Chancen da, sich zu finden, ne, und auch sich selber neu wieder zu finden. Also abgesehen davon, dass Eltern sowieso immer von ihren Kindern lernen, denke ich mal, das war meine größte Lernerfahrung.
Ja.
Also es waren meine besten Lehrmeister und so ist das ja eigentlich für deine Eltern ein Geschenk. Ne? Aber da muss man erstmal hinkommen, das zu verstehen und diese Freiheit eben auch zu geben und in sich selber vielleicht dann auch zu suchen. Ne? Toll, aber erzähl mal weiter. Also die haben also Stoßgebete zum Himmel geschickt und haben gesagt, also lieber Gott, halt da schütze die Hand drüber, das wird sonst nichts. Ne? Also.
Ja, und ja, ich denke, man muss da halt auch sein Eltern den Raum geben oder auch allen anderen Menschen in meinem Umfeld. Also es hatte niemand verstanden. Ich habe dann wirklich auch von einem auf den anderen Tag meinen Studienplatz sausen lassen, meinen Job gekündigt, meinen Partner verlassen. Es ging alles in Kapstadt am Flughafen passiert. Also es war für mich wie so ein Befreiungsschlag. Aber genau das habe ich halt einfach da gebraucht, um mir den Raum zu geben, dieser Mensch zu sein. Und ich kann da einfach nur, damals habe ich es nicht verstanden, heute sehe ich es anders, jedem Menschen raten, vor allem den Menschen oder die, die man liebt, seinen Eltern, auch die Zeit zu geben, diesen Menschen kennenzulernen. Also im ersten Moment habe ich damals dann gedacht, warum unterstützen die das nicht, warum verstehen die das nicht? Aber es gibt so eine ganz lustige Geschichte von so einem Elch im Wohnzimmer, der da einfach steht wie so ein Problem und den alle erstmal kennenlernen müssen. Ich sage immer zu meinen Eltern, ich weiß, ich habe euch einen Affen ins Wohnzimmer gesetzt und wir mussten uns alle erstmal dran gewöhnen und einfach dir selbst und anderen die Zeit geben.
Hast du noch Geschwister?
Ja.
Älter, jünger?
Ich habe noch eine ältere Schwester, die ist aber auch so von ihren Werten und von ihrer Lebensweise wie meine Eltern. Also so Pauschalreisen und die ist auch glücklich mit dem Leben. Die hat halt Familienwerte, andere und macht nicht so gerne Abenteuerreisen wie meine Eltern eben. Und ist damit aber auch glücklich und zufrieden. Und ich bin so ein bisschen aus dem Raster gerutscht.
Ja, aber ich glaube, sich selbst nicht als eigenen Maßstab für die Welt zu sehen, ist so wichtig. Ne? Also
das stimmt.
Die Toleranz, die man vom anderen möchte, eben auch den anderen entgegenbringen und zu akzeptieren, das ist deren Art, glücklich zu sein.
Ja.
Nicht aus einer, also jedenfalls ich musste das öfter lernen, dass ich nicht glaubte, mein Weg sei der bessere und ich bin an überheblich dazu gucken und dachte, nee, das gehört auch nicht zu meinem Lebensmodell, überheblich zu werden oder so, sondern einfach die Andersartigkeit zu akzeptieren. Auch wenn ich nicht verstehen kann, dass man auf dem Wege glücklich werden kann. Ne? Also so meine Definition von Glück. Aber das geht den anderen genauso. Die können auch nicht begreifen, was ich da mache oder so. Ne? Und das so gegenseitig zu sehen. Und
das ist so wichtig.
Wie schön, dass du das hast aufbrechen können. So, jetzt bist du zurückgekommen. Und dann?
Dann war es halt wirklich erstmal dieser Gewöhnungsprozess über 1,5 Jahre. Ich bin für mich, war die Zeit schwierig danach, weil ich mich neu definiert habe, ich das mit meinen Eltern irgendwie alles mal unter ein Dach und Fach bringen musste.
Ja.
Und habe dann irgendwie, glaube ich, für mich innerlich nochmal so Rückschritte gemacht. So, vielleicht passe ich ja doch in das Schema rein. Man tritt ja nicht so gerne raus und musste dann einfach...
Herdentier?
Genau, also man wird, wenn man dann nochmal zurück zur Herde kommt, auch gerne nochmal zum Herdentier. Und es hat dann einfach zwar ein Jahr gedauert, bis ich zurück bin, aber als ich das zweite Mal dann da war...
heißt das, ne? 2 Jahre zurück nach Afrika heißt das gerade?
Nee, ich war 3,5 Monate vor Ort, war 1 Jahr wieder zu Hause und habe Vollzeit gearbeitet, um Geld zu verdienen und bin dann zurück.
Okay.
Und als ich dann zurück war, habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Ich musste es in mein Leben auch in Deutschland integrieren und so hat das dann nach und nach angefangen. Zuerst habe ich einen Blog geschrieben und einen Social-Media-Account und dann habe ich eine Webseite erstellt, einen Podcast gemacht und bin jetzt irgendwann bei meiner eigenen Tierschutzorganisation gelandet.
Ja, und das halt wollen wir ja auch nochmal, ne? Mit 24 eine eigene Tierschutzorganisation zu gründen. Was machst du, was kannst du erreichen? Also in meinem Kopf ist es im Moment so, du musst irgendwo Geld verdienen, um dann das machen zu können, was dein Herzensprojekt ist. Ist das richtig? Ja.
Genau, so läuft es noch im Moment. Also ich studiere Umweltethik und habe Nebenjobs. Und in meinem Urlaub und in meinen Semesterferien reise ich immer wieder zurück. Und das Geld, was ich halt einfach verdiene, also ich könnte es für nichts Schöneres als die Affen ausgeben, sagen wir es einfach mal so. Aber mit der Organisation habe ich halt einfach gesagt, ich möchte lernen, Vollzeit von dem zu leben, was ich tue, einfach weil Geld einem auch Möglichkeiten bringt, das, was man machen will, viel mehr zu fördern und viel mehr voranzubringen. Und ja, es ist dann einfach so gewesen, dass dieser Wunsch, eine Tierschutzorganisation zu gründen, immer größer und größer und größer wurde. Und ich habe einfach überlegt, was ich machen kann und habe einfach an dieses Mädchen gedacht, was ich war, als ich zum ersten Mal nach Afrika gereist bin und mit einer Organisation bin, die meine Projekte nicht geprüft hatte.
Ja, richtig.
Und dann habe ich gesagt, ich gründe eine Tierschutzorganisation, die zum einen Station finanziell entlastet, aber auch für Menschen, die helfen wollen, die Projekte vor Ort prüfen.
Wunderbar. Das heißt, sie gehen auf deine Webseite und finden da deine Organisation und wissen, dass du da die richtige Verbindung hast, weil du vor Ort warst.
Genau. Und das war es halt einfach, eine Brücke zu schaffen, zum einen zwischen den Menschen, die helfen wollen und den Stationen, die Hilfe benötigen und so halt auch die Möglichkeit haben, weil dadurch, dass ich die Projekte prüfe, ist es auch so, dass ich immer eine Art Vermittlungsprovision bekomme, damit halt einfach die Reisen und alles, was wir halt machen, weiter finanziert werden kann. Und das bin ich jetzt am Aufbau. Und durch Corona stockt es gerade ein bisschen, weil ich leider von der Reise zurück musste.
Ja, okay.
Aber... ich habe keine Zeit.
Aber wie können auch Firmen, also wir haben jetzt gerade von Einzelpersonen gesprochen, das finde ich ganz gut, die unterstützen können, aber ich bin absolut sicher, dass es auch für Firmen spannend sein kann, sich da zu engagieren. Was bietet sich da an, was kannst du da machen, was können die Firmen für dich tun?
Was man halt machen kann bei uns ist, Affenpatenschaften zu übernehmen, also ein Affe mit einem bestimmten Geldbetrag auf seinem Weg.
Ja.
Und? In die Freiheit unterstützen.
Ja.
Und dann sieht man einfach auch auf unserer Homepage, okay, wir haben jetzt aktuell 4, wir haben Toni, Ella, Rosie und Link.
Ja.
Die habe ich alle selbst großgezogen und so kann man die halt auf ihrem Weg finanziell unterstützen. Das heißt, Leute, die nicht vor Ort reisen möchten oder auch können oder einfach sagen, ich unterstütze lieber finanziell, die können das so machen und das ist halt für Privatpersonen und Firmen möglich.
Genau, die können das auch, Brauchst du gibt es Sachspenden? Gibt es Firmen, die irgendwas liefern können, was die brauchen, was du brauchst?
Wir nehmen immer Sachspenden mit, wenn wir vor Ort fahren, und tatsächlich freuen wir uns immer am meisten über, sag ich mal, medizinisches Besteck, einfach weil wir vor Ort auch eine Tierklinik haben und viele Tiere halt verarzten müssen oder so medizinische Unterlagen und einfach Babyfläschchen oder Babywindeln für Frühchen. Das ist alles so Sachen, was wir brauchen. Also entweder was Medizinisches oder für kleine Kinder.
Ja. Spielzeug. Was haben die für Spielzeug? Das ist das, was die Natur gibt, oder was macht ihr da?
Das, was die Natur eigentlich hergibt. Also man stellt einfach fest, die brauchen gar nichts. Die finden den Grashüpfer, den wir denen ins Gehege setzen, so geil. Da muss man nichts anderes mehr machen. Also ein Grashüpfer ins Affengehege zu setzen, und die Kinder sind stundenlang beschäftigt, weil die gucken und die haben Angst und dann jagen sie nach und dann verstecken sie sich wieder. Also es ist herrlich.
Also ist ja auch Tierschutz jetzt mal etwas anders. Ne? Wenn man, ich mir Tierschutz sonst so vorstelle, dann sind das abgemagerte Tiere oder Tiere in körperlicher Not und so etwas, die man da, und das ist auch ganz wichtig, ganz ohne Frage. Aber hier für mich, was bei mir ankommt, ist Tierschutz, der Spaß macht.
Ja. Das ist halt auch das, was ich mich entschieden habe. Also natürlich kann ich auch die Bilder von den Affen zeigen, die ankommen und die sehr verletzt sind. Das mache ich auch zwischendurch, um nochmal zu sagen, das steckt dahinter.
Ja.
Aber ich habe mal für mich, ich habe festgestellt, es macht so viel mehr Freude, irgendwas mit Liebe zu machen. Und wenn wir halt wissen, Tierschutz macht Spaß, dann wollen sich auch viel, viel mehr Leute damit beschäftigen, natürlich, als wenn man immer mit so Wut, Leidvoll. Angst oder Trauer konfrontiert wird. Wir wollen uns ja alle gut fühlen, und deswegen sage ich immer, ich versuche die Herzen der Menschen zu berühren und nicht die Augen zu öffnen, weil das ist der Weg.
Das ist großartig. Das ist großartig. Wie sieht deine Zukunft aus? Wer ist dein Ideal? Also einmal habe ich verstanden, von dieser Organisation selber leben zu können, aber eben damit auch ganz viel bewirken zu können. Ne? Also bei den Affen da direkt anzukommen. Was wäre ideal in 5 Jahren? Was in 10 Jahren? Lebst du dann ganz in Afrika?
Oh ja. ich muss halt sagen, ich habe tatsächlich einen Mann gefunden, der das Ganze ziemlich cool findet und der mit nach Afrika reist.
Auch ein Deutscher
tatsächlich ein Deutscher, der aber mitgehen würde. Und unsere Vision ist es halt einfach in 10 Jahren. Also erster Schritt ist jetzt hier in Deutschland eine Organisation aufzubauen, die auf die Thematik aufmerksam macht und diese Brücke herstellt. Und wenn das stabil und sicher hier aufgebaut ist, einfach unsere eigene Farm zu haben, weil wir beide können uns nichts Tolleres vorstellen, als in der Mittagspause im Affengehege zu sitzen und einfach nur nach einem stressigen Telefonat uns lausen zu lassen oder die Tiere zu lausen. Das ist Beruhigung pur.
Ja, das glaube ich gerne. Unglaublich inspirierend, dein Weg. Was waren die größten Hindernisse für dich?
Ich selbst.
Mit Mustern im Kopf?
Zu lernen, genau. Also zu lernen, dass es in Ordnung ist, einfach anders zu sein und zu lernen, wirklich zu folgen. Ich habe die ganze Zeit am Anfang immer versucht, halb zu machen, wollte dann auch Lehrerin werden und es irgendwie anderen immer recht zu machen. Und der Moment, in dem ich aufgehört habe, mir selbst im Weg zu stehen und gesagt habe, ich sage jetzt ja zu mir und zu meinem Herzen. In dem Moment kamen genauso viele Probleme, aber es ist, was du gesagt hast, die waren einfach viel leichter zu überwinden und es hat sogar Spaß gemacht manchmal, wenn man dachte, neues Problem, kriege ich gelöst.
Ja, toll. Unglaublich. Was würdest du jungen Menschen mit 18, wo du ja vor nicht so langer Zeit war, es ist zwar ganz, ganz viel passiert, aber was würdest du denen raten wollen? Was ist da so ein Schlüssel gewesen?
Ich glaube, dass ich allen jungen Menschen und auch mir selbst raten würde, einfach nochmal mehr in die Natur zu gehen und wirklich mal zu schauen, was passiert, wenn ich einfach nur mal irgendwo bin, wo ich die Einflüsse der Natur und mich durch nichts ablenke. Denn die Natur und die Arbeit im Busch ist einfach was so eine heilende Wirkung auf mich hat. Und wenn man die Welt außen mal leise stellt, dann hat man auch erstmal die Möglichkeit zu hören, was die innere Stimme einem sagt. Und das würde ich einfach jedem mit 18 mit auf den Weg geben und hoffe, dass einfach viele Menschen dann ihre innere Stimme hören, weil je mehr Menschen aus dem Herzen leben, desto besser geht es uns allen.
Unbedingt. Also ich glaube, das haben wir auch bei Corona jetzt gelernt, ne? Ja. Was ist es denn, was uns glücklich macht? Es sind Beziehungen zu sich selber, zum Umfeld, zur Natur und so etwas. Es ist nicht der tolle Sportwagen vor der Tür oder die Handtasche X oder was weiß ich. Das, glaube ich, haben wir jetzt alle begriffen. Und dieses Hamsterrad und Karriere ist es auch nicht, was uns dann letztendlich glücklich macht. Ganz klar, wir wollen erfolgreich sein mit dem, was wir tun. Das ist legitim, das willst du auch. Aber dass das alles da drin ist und wir das eigentlich nur befreien müssen, wie du das ja auch mit deinen Eltern so ein bisschen geschafft hast oder so mit deinem Umfeld generell, bin ich absolut sicher, dass die denken, hey, so geht das auch? Man muss nicht in den Tod laufen? Man muss das gar nicht? Also ich glaube, da wird ja bei vielen so ein Wunsch wach, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das auch mal ausprobiere? Ne? Diese Neugier, diese Begeisterungsfähigkeit wieder, das ist das ganz am Anfang gesagt, ne? Als Kind so begeisterungsfähig, Gott sei Dank, das haben wir irgendwo an den Haken gehängt und das ist jammervoll, das darf nicht sein, es ist unser Leben und da die Vollversion zu leben, ne? Dafür trete ich auch an. Und deswegen passt du ganz wunderbar in diesen Podcast, meine Liebe. Michi, hast du noch einen Herzenswunsch, was du noch loswerden möchtest, was ich noch nicht gefragt habe oder irgendwie so etwas? Und sonst würde ich sagen.
Ich fand das super. Ich bin überglücklich tatsächlich, dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte und danke dir wirklich einfach so sehr und auch für deine Arbeit. Du bist echt eine Inspiration für mich und ich habe mich gefreut, dass wir da zusammengekommen sind.
Ja, ich freue mich auf, bin ganz dankbar für deine Zeit und sage jetzt Tschüss und alles Liebe und für dein Projekt. Ich werde natürlich immer weiter ein Auge halten, das ist ja wohl klar. Wir werden da ein bisschen in Kontakt bleiben, was du da alles Schönes auf die Beine stellst und ich verlinke alles in den Shownotes, wo ihr das dann finden könnt, wo ihr auch euren Herzensthemen folgt, wo ihr auch sagt, Mensch, bei mir sind es vielleicht nicht die Affen, bei mir ist es irgendwas anderes oder so, aber da mal reinhorcht. Und ich glaube, das hat Michi so toll rübergebracht, dass es sich lohnt, sein eigenes Leben zu leben. Alles Liebe euch. Tschüss. Und dir auch. Tschüss, liebe Michi.
Mach's gut.
Tschüss.